Liebe Freunde, unser Leben, das gleicht in allen Phasen einer Baustelle. Beim Lebenshaus ist zum Beispiel das Fundament von enormer Bedeutung. Viele Menschen fragen sich, was trägt in meinem Leben, wenn es stürmisch wird. Ich erinnere mich daran, haben wir zum Beispiel vor 2 Jahren gedacht, als wir schon die Baustelle Leben hier eröffnet haben. Gott ist der Architekt, der hat das Leben erfunden. Er stellt den Bauplan für unser Lebenshaus auch noch zur Verfügung. Das ist die Bibel, die Heilige Schrift. Und die wichtigsten Fragen in der Bibel nach Leid, nach Schuld, nach Tod, die werden dort beantwortet. Außerdem sind in dem Bauplan Bibel 10 Gebote zu finden. Das ist die Hausordnung für unser Lebenshaus. Und wer sich danach richtet, der kann 10-mal besser leben. Besonders genial ist, dass die Bauanleitung auch eine Perspektive eröffnet, wenn das Lebenshaus eines Tages abgerissen wird. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung dafür gesorgt, dass jeder Mensch im Himmel ankommen kann. Und diejenigen, die Jesus zum Bauherren ihres Lebenshauses machen, die dürfen wissen, dass ihr Namensschild bereits an ihrem Haus im Himmel angebracht ist. Und deshalb möchte ich heute mit euch einen Schritt weitergehen. Wir haben sozusagen über vieles schon gesprochen, bei der Baustelle Leben, aber heute müssen wir unbedingt mal in die Werkstatt gehen und das auch noch zum Sonntag. Weil Gott ist auch in die Werkstatt gegangen. Als er unsere Welt zusammengeschraubt hat, da hat er immer zum Feierabend gesagt, gut, also Gott geht in die Werkstatt und er fiebert sozusagen, so stelle ich mir das vor, auf den Tag hin, wo er in die Welt, die er gebaut hat, den Menschen reinsetzt und wie er sich dann vorstellt, schon während der Arbeit, dass der Mensch sich dann daran freut, dass er in dieser Welt leben darf. So wie ein Vater, der für sein Kind für Weihnachten die Spielzeugeisenbahn heimlich in der Werkstatt baut. Und der Vater, der freut sich natürlich an dem Bauen, das ist alles eine schöne Sache, aber am meisten sehnt er sich auf den Tag hin, Heiligabend ist das bei uns, wenn die Bescherung ist. Wenn dann sein Kind das Geschenk, die Spielzeugeisenbahn in Besitz nehmen darf. Und das ist die größte Freude des Vaters, wenn das Kind sich dann freut. Und so stelle ich mir das vor bei Gott, wie er diese Welt gebaut hat und er fiebert auf den Tag hin, wo den Menschen reinsetzt und sich dann mitfreut, dass der Mensch sich am Leben freuen kann. Und ich will es gleich mal sagen, wer 14, 40 oder 80 Jahre alt geworden ist, der lebt nur aus einem einzigen Grund, weil Gott will, dass du lebst. Und dass du dieses Leben auch wirklich gut lebst. Wenn Gott dir aber so ein großartiges Geschenk macht wie dein Leben, dann hast du immer noch eine Aufgabe, nämlich du musst herausfinden, was soll ich jetzt mit diesem Geschenk anstellen? Was soll das Thema meines Lebens sein? Ich war früher in der Jugendarbeit tätig und da gab es immer so Vorstellungsabende bei Freizeiten und da musste man so putzige Zettel ausfüllen, so Lieblingsbeschäftigung und solche Dinge und einer von den jungen Leuten hatte reingeschrieben, rumhängen. Da habe ich mir gedacht, na, das ist natürlich wichtig in unserem Leben, das gehört auch hoffentlich zum Sonntag mit dazu, dass man mal rumhängt, die Seele baumeln lässt, dass man sich auch ausruht. Auch wenn das jemand dann plötzlich zum Lebensprogramm macht, dann wird es natürlich peinlich. In der Bibel steht ja nicht nur, du sollst den Feiertag heiligen, wo auch mal rumhängen mit dazugehört, Batterie auftanken, in den Gottesdienst gehen, wie Gott sich ganz besonders mit dir beschäftigen möchte, sondern es steht noch mehr in der Bibel, zum Beispiel steht dort, 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Manche lesen das nicht so gern. Also vor 2 Jahren, da gab es in Berlin eine Demonstration, die hieß, schnallt euch an, Recht auf Faulheit. In Bremen kann es sowas nicht geben, oder? Ich habe mir diesen Beitrag angeschaut, ein Sprecher sagte, wer nicht arbeiten gehen will, muss auch nicht arbeiten. Und ein Demonstrant, der trug ein Plakat auf seinem Rücken, da stand drauf, diese Hände sind noch nicht von Arbeit geschändet. Und dann gab es noch ein Gebet, fromm ging es also auch noch zu. Einer betete von der Bühne in das Mikrofon hinein, Arbeit, Geißel der Menschheit, verflucht seist du bis ans Ende aller Tage in Ewigkeit, Amen. Angesichts dieser geistlosen und traumtänzerischen Forderungen, die mir dort begegnet sind, bin ich sowas von dankbar, dass Gott unser Arbeitsleben absolut realistisch einschätzt. Einerseits warnt Gott davor, dass die Arbeit die höchste Priorität im Leben bekommt und meint, ein Tag pro Pause muss sein, so sind wir zusammengeschraubt. Und andererseits lese ich in der Bibel, 6 Tage sollst du arbeiten. Bei manchen Leuten muss man das nicht sagen, die haben ständig rollende Woche, sagte man bei uns, wenn die Maschinen nie abgeschaltet wurden. Rollende Woche, da gab es nur Arbeit, es gab keinen Feiertag und da kriegst du dann mit 40, 50 einen Herzkasper. Und wer als Lebenssinn nur die Arbeit hat, der wird eben schneller krank, brennt aus, fällt im Alter in das Rentenloch, falls er die Rente überhaupt erreicht. Und er jagt knallhart am Sinn des Lebens vorbei. Wenn Arbeit das Thema fürs Leben wäre, wäre es keine Katastrophe. Es gäbe nämlich keinen Lebenssinn für Menschen mit Behinderung. Es gäbe keinen Lebenssinn mehr für alte Menschen, die nicht mehr arbeiten können. Und es gäbe noch keinen Lebenssinn für Kinder, und zwar für die Ungeborenen genauso wie für die Geborenen. Und das hätte alles schlimme Konsequenzen. Die Frage ist natürlich dann, was ist das Thema, worüber definiere ich mich? Was macht mich aus? Was habe ich erreicht? Der Sinn des Lebens ist nicht die Arbeit. Der Sinn des Lebens ist übrigens auch nicht die Freizeit. Der Sinn des Lebens ist, dass du Zeit für Gott findest, dass du in deinem Leben überhaupt Gott findest. Ein Unternehmensberater, der Manager trainierte, der gibt bei seinen Schulungen einen Lebenssinnsuchtipp. Und er sagt, stellen Sie sich vor, morgen früh stehen Sie an Ihrem eigenen Grab und Sie müssen die Rede über Ihr eigenes Leben halten. Dann kriegen Sie Papier und Bleistift, die Manager, und dann müssen Sie schreiben. Morgen früh am eigenen Grab, was würden Sie dann über Ihr Leben sagen? Wenn dann jemand aufs Papier schreibt, nur Arbeit war sein Leben, dann frage ich mich, ob die ein Pferd beerdigt haben. Wenn jemand schreibt, er war ein erfolgreicher Mann, dann kann man sagen, okay, dann ist dieses Begräbnis hier der letzte Luxus, den er sich leisten kann. Ich will gleich sagen, was Gott sich wünscht, dass am Ende eines Menschen gesagt wird. Er liebte Gott an erster Stelle und über alles und seinen Mitmenschen so wie sich selbst. Das ist das Lebensthema, was uns aus der Bibel entgegenspringt und was Gott für jeden bereit hat und wer sich wünscht, dass das am Ende auch gesagt werden kann. Ich finde das klasse, diese Aufgabe mal darüber nachzudenken, denn wenn ich darüber nachdenken muss, was soll an meinem Ende mal gesagt werden, muss ich mir jetzt und hier Gedanken machen, was ist das Thema? Was will ich ausstrahlen? Welche Ziele will ich mit meinem Leben erreichen? Was soll das Thema sein? Jetzt muss ich euch von einem erzählen, der hat die Ärmel hochgekrempelt, der wusste, was Arbeiten ist und da ging auch richtig was los. Schon als Kind ging bei dem was los, im Sandkasten, so der Typ, der immer der Baggerfahrer war. In der Schule war er der Klassensprecher. Er gehörte zu denen in der Schule, die hatten den Arm oben, da hat der Lehrer noch gar nichts gefragt. Und er war auch so ein Typ, ich will es mal versuchen, vorsichtig zu formulieren, er war mit dem Mund etwas schnell. Das war so der Typ Mensch, der sagt, wenn ich höre, was ich gesagt habe, dann weiß ich, was ich denke. So einer war das. Da hat die Lehre gemacht, den Meister gemacht, die eigene Firma aufgemacht. Viele von uns kennen ihn vermutlich, Simon Petrus, er ist Fischer und er lebt am See Genezareth. Und wenn man sein Leben von außen betrachtet, müsste man eigentlich sagen, der Mann lebt im Hamsterrad. So wie viele heute das sagen, ich komme mir vor wie im Hamsterrad. Frühstück, zur Arbeit, nachmittags am Häusl ein bisschen was machen und in der Wohnung oder was auch immer, ein paar Arbeiten mit den Kindern muss man auch was unternehmen und Hausaufgaben und dann vielleicht noch vorm Fernseher sitzen, nächsten Tag die gleiche Leier und manche sagen dann, am Wochenende, da geht's Leben erst richtig los. Also bei uns in Sachsen heißt das, Freitag ab 1 macht jeder seins. Und dann beginnt die große Freiheit, aber irgendwann gehört das Wochenende auch noch mit dazu zu diesem Hamsterrad und es kann dann zum Überdruss kommen. Bruce Springsteen, ich habe seine dicke Autobiografie gelesen, er schreibt, dass er eine lange Phase hatte in seinem Leben, wo er die Konzerttouren nur schwer aushalten konnte. Das heißt, das Leben außerhalb der Konzerttouren, ihm fehlte der allabendliche Adrenalinkick. Es ist dort zu lesen im Studio und während der Tourneen war ich ein effizientes Ein-Mann-Rollkommando, doch jenseits des Studios und ohne das Tourleben war ich das nicht. Er lief im Hamsterrad. Wer drinnen ist, denkt, ich mache Karriere und von außen schaut man drauf und sieht, dass dieses arme Menschenkind im Hamsterrad unterwegs ist. Er kommt eigentlich nicht von der Stelle. Er fühlt sich unwohl, wenn er zur Ruhe kam. Er durfte zur Ruhe nicht kommen, wenn er sich wohlfühlen wollte. Bruce Springsteen war klar, dass er sich diesem Problem, das er erkannt hatte, irgendwann auch stellen musste. Er sagt, ich hatte kein echtes Leben. Eine Show, auch wenn sie brillant war, ist nicht das wirkliche Leben. Weiter schreibt er, in Wahrheit jedoch haben wir nur ein Leben, darüber ist niemand besonders froh. Aber so ist es nun mal, wir sollten glücklich sein, es zu haben. Gott möge uns dabei helfen, dass wir alle unsere Fähigkeiten und Begabungen nutzen, um es gut zu leben. Und er möge uns auch zu verstehen helfen, dass dieses alles ist möglich, in Wirklichkeit bloß ein Nichts im Galaanzug ist. Als ich das las, dachte ich, ein erstaunlicher Satz. Gott möge uns dabei helfen, dass wir alle unsere Fähigkeiten und Begabungen nutzen, um das Leben gut zu leben. Und wenn du dann die Bibel noch liest, dann merkst du, dass Gott dabei gerne helfen will. In Geboten steht, dass der Mensch den Feiertag heiligen soll. Das heißt also, raus aus dem Hamsterrad, rein in den Gottesdienst und den Erfinder des Lebens um Rat fragen. Auch um Rat für meine Angelegenheiten, die mit meiner Arbeit zu tun haben. Das Leben von Petrus gleicht jedenfalls einem Hamsterrad, er arbeitet aber dort, das muss man zumindest sagen, wo andere gerne Urlaub machen, am Wasser, am See Genezareth. Kommt auch ein Sachse an diesen See Genezareth und er will eine Bootsfahrt machen, wie sich das so gehört für Touristen. Und als der Sachse den überhöhten Preis hört, protestiert er und sagt, was für so viel Geld, eine Bootsfahrt auf dem See Genezareth. Und der Bootsmann, der verteidigt natürlich seinen Preis und sagt, bedenken Sie bitte, das ist das Wasser, wo Jesus zu Fuß drüber gegangen ist. Und da sagt der Sachse, bei den Preisen hier ist das auch kein Wunder. Also unser Petrus, der lebte vor 2000 Jahren an diesem See Genezareth, Fischer von Beruf. Und der Petrus eines Tages aus dem Hamsterrad rauswippen wird, das wird er tot sein. Wenn der Sargdeckel zuklappt, hat das Ringelrei in seinem Leben ein Ende. Und eigentlich wundere ich mich, dass der so ein Ringelreihe-Leben überhaupt nötig hatte. Er kannte nämlich Jesus schon persönlich. Du musst wissen, Petrus war verheiratet. Seine Schwiegermutter, die war krank. Ich weiß nicht, ob er eine gute oder böse Schwiegermutter hatte. Ich weiß aber eins, das wird uns hier berichtet in der Bibel, er hat sich darum gekümmert, dass Jesus rankommt und dass Jesus sich um diese Krankheit kümmert. Hier steht, und Simon Petrus' Schwiegermutter hatte hohes Fieber und sie baten Jesus für sie und er trat zu ihr, gebot dem Fieber und es verließ sie. Und zugleich stand sie auf und diente ihnen. Und ich merke hier, du kannst also mit Jesus bekannt sein, aber nicht mit ihm leben. Du kannst sonntags in der Kirche sitzen und immer noch im Hamsterrad dein Leben fristen. Das soll es ja geben, dass Leute in der Kinderstunde saßen, Religionsunterricht, Jugendkreis, die ganze christliche Karriere durchgemacht haben. Sie wissen viel über Jesus, aber das Lebensthema von Jesus, das haben sie noch nicht zu ihrem eigenen Thema gemacht. Petrus hatte schon gute Erfahrungen mit Jesus gemacht, Heilung der Schwiegermutter. Und später ist er Jesus nochmal begegnet, aber da ging es ihm richtig schlecht. Und zwar in seiner Firma. Er repariert gerade seine Netze vom Fischfang und während er vor sich hin arbeitet, da kommt Jesus wieder mal in seinen Blick. Inzwischen haben sich am Strand eine ganze Menge Menschen versammelt. Die schauen nicht den Fischern bei der Arbeit zu, die wollen auch nicht schöne Steine sammeln. Sie hören dem Sohn Gottes zu, sie wissen nur noch nicht, dass es der Sohn Gottes ist. Und nun hat der Sohn Gottes, also Jesus, ein kleines Problem. Es wollen zu viele Menschen hören, was Gott ihnen zu sagen hat. Und weil Jesus will, dass alle den Willen Gottes verstehen, fragt er nun den Petrus, kann ich deinen Kahn als Kanzel benutzen? Die hatten damals noch keine installierten Lautsprecheranlagen, sodass sie also das schön verstärken konnten. Und da war das Anliegen, ich will mit deinem Boot ein bisschen rausfahren, über das Wasser trägt die Sprache gut und dann können sie am Strand alle gut verstehen. Und ich merke hier, so ist das bis heute geblieben. Jesus will manchmal Sachen von uns in seinen Dienst nehmen. Bei Petrus war es das Boot. Und wir müssen uns fragen, was ist es das, was Jesus von mir will? Meistens macht er es uns auch deutlich. Etwas von deiner Zeit, etwas von deiner Arbeitskraft, von deinen Begabungen, die er dir erst zur Verfügung gestellt hat. Manchmal ist es dein Klavier, manchmal ist es dein Auto, was er für ein Projekt braucht. Manchmal beginnt das Leben als Christ über die Mitarbeit in der Gemeinde von Jesus Christus. Das heißt aber nicht, dass jeder, der mitarbeitet, auch ein Christ ist. Ich meine, die Bibel ist die Erfinderin der Selbstkritik und man muss auch ja selbstkritisch mal was zu unseren christlichen Kirchen sagen. Und eine dieser Unarten, die ich beobachte, ist, dass man so tut, diejenigen, die äußerlich mitarbeiten, die werden gleich innerlich vereinnahmt. Also wer das Essen mit vorbereitet, wer am Kirchenchor mitsingt, wer am Kirchturm mitbaut, der ist ja ein Christ, weil er mitarbeitet. Und manche wären dankbar, wenn ihnen mal die Frage gestellt würde, ist es denn bei dir hier drin auch wirklich klar oder bist du nur äußerlich dabei? Ich hatte eine Jugendevangelisation in Sachsen und da kam eine Jugendleiterin nach vorn zum Kreuz und hat Jesus ihr Leben gegeben und ich fragte sie, was war denn das jetzt? Warum betest du denn sowas? Du, jahrelang hast du den Jugendkreis geleitet. Da sagte sie, hier drinnen war es noch nie klar. Petrus hätte jedenfalls genügend Gründe gehabt, das Boot festzumachen, nach Hause zu gehen, schlafen zu gehen, denn seine Nachtschicht, die er gerade hinter sich hatte, war erfolglos. Seine Grundstimmung kann man zusammenfassen in Netze leer und Schnauze voll. Das war seine Stimmung. Der Petrus hat keine überhöhten Ansprüche an seinen Beruf gehabt, wie man das heute finden kann. Mit seinem Job will er den Lebensunterhalt verdienen. Er hat auch vermutlich nie verstanden und würde es heute nicht verstehen, wenn Leute sagen, ich suche einen Job, der mir Spaß macht. Natürlich kann ein Beruf auch hin und wieder Spaß und Freude machen, aber die, die im Berufsleben stehen, die wissen ganz genau, dass unser Beruf uns auch einiges abverlangen kann. Und dass man manchmal die Schweißperlen auf der Stirn stehen. Arbeit kostet Mühe und Schweiß und manche haben den Eindruck, dass sie am Monatsende nicht Gehalt oder Lohn bekommen, sondern Schmerzensgeld. Ich frage mich heute, wer hat das eigentlich verbrochen, den jungen Leuten die Utopie ins Hirn zu pflanzen, dass ein Job gefälligst immer Spaß zu machen hat? Ist das vielleicht auch ein Grund dafür, dass es in unserem Land so viele Ausbildungsabbrüche gibt, weil junge Menschen mit völlig falschen Vorstellungen in das Berufsleben starten? Wenn Arbeit nämlich immer nur Spaß machen würde, dann müssten wir zusätzlich noch Vergnügungssteuer bezahlen. Und das wollen wir doch nicht. Die Arbeit dürfen wir nicht unterschätzen, denn sie bringt uns Geld, sie bringt uns menschliche Kontakte und Erfolgserlebnisse. Deshalb ist Arbeitslosigkeit nämlich nicht nur ein finanzielles Problem. Aber die Überschätzung der Arbeit ist eine zuverlässige Methode, das eigene Lebensglück gegen die Wand zu fahren. Petrus will jedenfalls seine Familie versorgen und heute an diesem Tag, in dieser Nachtschicht, da war seine Arbeit absolut spaßfrei und erfolglos. Was soll er seiner Frau sagen, wenn er ohne was zu beißen heimkommt? Da kann er nicht wie wir schnell bei Aldi vorbeigehen eine Fischdose mitnehmen. Wenn Jesus jetzt das Boot von Petrus will, dann ist das eigentlich unmöglich. Und Jesus macht das so. Er kommt in allen möglichen und in allen unmöglichen Situationen in dein Lebensboot und er kommt auch nicht erst dann, wenn du alle deine Probleme gelöst hast. Er kommt auch nicht erst dann, wenn du sagst, jetzt ist es in Ordnung, jetzt kann er kommen, mein Lebensboot ist wunderbar. Er kommt auch dann, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht. Das ist so klasse, dass Jesus so viele Möglichkeiten hat, damit jeder in seinem Lebensboot die beste Nachricht der Welt hören kann, sogar bei der Arbeit ist das möglich. Und wir merken hier, wenn Jesus etwas leihen will, dann bleibt er nicht dabei. Jesus will nicht nur interessante Begegnungen, er will positive Lebensveränderung. Und wenn Jesus erst den kleinen Finger von dem Petrus will, dann will er hinterher den ganzen Kerl, der an dem kleinen Finger dranhängt. Und da ist er bis heute auch dabei geblieben. Und das ist das Glück von Petrus und das ist dein Glück, dass er dich immer ganz will. Jesus will nämlich, dass Petrus nicht erst durch einen Herzinfarkt aus diesem Hamsterrad rausgewippt wird, sondern er will ihn jetzt sofort da rausholen. Höchstpersönlich. Er will ihm ein Thema für sein Leben geben. Er will ihm ein Ziel geben. Und das will Jesus auch bei dir ganz persönlich. Bei Petrus beginnt Jesus mit einer Predigt. Und die kriegt er jetzt zu hören an seinem Arbeitsplatz. Und am Schluss der Predigt, da wäre nach dem Amen ein Dankeschön von Jesus angebracht gewesen. Aber das kommt nicht. Im Gegenteil, der Petrus bekommt einen neuen Arbeitsauftrag. Jesus ist mit seiner Rede fertig und sagt zu Petrus, fahrt in die Mitte des Sees, werft eure Netze aus, um Fische zu fangen. Und da stellen sich manche Leute hin und sagen, hier kannst du mal sehen, dass Religiöse keine Ahnung vom wirklichen Leben haben. So ein Unsinn. Wer Fische fangen will, fährt nachts. Die letzte Nacht war erfolglos. Da haben Petrus und seine Kollegen nichts gefangen. Und das, was Jesus will, das kann man eigentlich nicht verlangen. Einmal, Petrus ist nach der Nachtschicht fix und fertig, bis auf den Docht und jetzt soll er nochmal rausfahren. Das Zweite, was Jesus will, steht gegen die langjährige Berufserfahrung von Petrus. Und das Dritte, vermutlich fragt Petrus jetzt, was werden meine anderen Kollegen am Strand sagen, die auch die Netze reparieren? Ich mache mich doch hier zum Ei, wenn ich nochmal rausfahre. Und du kannst dir vorstellen, dass er hin und her gerissen ist. Klar? Jesus hatte vor einiger Zeit seine Schwiegermutter vom Fieber geheilt, aber was er jetzt will, das ist zu viel. Sein Verstand sagt nein, seine Gefühle sträuben sich und Lust, nochmal rauszufahren, das hat er auch nicht. Und so ist das, wenn Jesus ruft, dann kann dein Verstand streiken, deine Gefühle verrückt spielen und die Lustlosigkeit dagegen stehen. Wichtig ist aber, wenn du mitbekommst, dass Jesus zu dir spricht, dass du dennoch ihm gehorsam bist. Und auf diesem Weg wirst du das Leben finden. Der Petrus hat Probleme mit dem, was Jesus will. Das finde ich so ehrlich und offen hier, dass er es auch sagt. Und ich will es gleich sagen, dabei können wir auch heute bleiben. Jesus hält das aus, wenn wir mit seinen Aufträgen Probleme haben. Er sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Das finde ich wohltuend. Er sagt Jesus, wie es ihm geht. Er zieht keine fromme Show ab, so nach dem Motto, alles gut. Nein, er ist ehrlich und echt, aber er ist dabei nicht stehen geblieben. Er sagt, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Auf dein Wort hin. Da sagt man sich eigentlich total verrückt. Normalerweise sagt jeder, das, was Jesus sagt, das kann wohl richtig sein, aber, und dann kommen die ganzen Entschuldigungsgründe. Meine Kollegen, meine Verfassung und was nicht alles. Und der Petrus, der dreht hier den Spieß genau um, der sagt, meine Verfassung ist am Boden, meine Kollegen zeigen mir vielleicht den Vogel, aber Jesus, weil du es sagst, deshalb will ich mich drauf einlassen, deshalb will ich es tun. Jesus, was du sagst, das reicht aus, um das Leben zu finden. Vermutlich hat er diese Ahnung schon. Jesus, was du bringst, das ist wichtig, dass ich leben kann und das ist wichtig, dass ich einen Halt habe im Sterben. So ist das, wenn ein Mensch Jesus in sein Lebensboot reinlässt, gibt Jesus urplötzlich auch den Kurs für dieses Lebensboot an. Und der Kurs für Petrus heißt jetzt Fahrt hinaus. Das Ergebnis wird uns so berichtet. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihre Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen, mit ihnen ziehen. Und sie kamen, füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Nun könnte sich der Petrus eigentlich mit einem feuchten Händedruck bei Jesus bedanken, sagen, wunderbar, das ist doch Aufschwung nach Ost, was du mir hier schenkst. Ich werde dir einen Job versorgen, Jesus, ich stelle dich in meiner Firma an. Du bist jetzt zum Segnen zuständig. Und du brauchst nicht mehr als Landstreicher durch die Gegend zu ziehen. Du kriegst auch ein Haus von mir hier in Kapernaum. Ich mache dir alles wunderbar. Du bist der Chef für die Abteilung Segnen. Passiert alles nicht. Wisst ihr, ich bin so erstaunt, wenn man die Bibel liest, die ist immer so voller Überraschungen. Wenn man denkt, es geht so und so jetzt weiter, dann merkt man plötzlich, es geht gar nicht so weiter, es geht ganz anders weiter. Und so passiert es auch hier. Völlig unerwartet fällt Petrus in seinem Kutter auf die Knie und wird, meint man beim ersten Lesen, auch noch unfreundlich und sagt nach diesem großartigen Geschenk, nach dem Aufschwung in seiner Firma: Herr, geh weg von mir. Weißt du, wenn Menschen entdecken, dass Gott ihnen urplötzlich auf Tuchfühlung nah ist, dann ist Schluss mit lustig. Dass Gott nicht mehr so eine Idee von irgendwelchen religiösen Spinnern, sondern er ist plötzlich so nah, dass Menschen Himmelangst wird. Und in dieser Situation befindet sich der Petrus. Er merkt plötzlich, Gott ist da, er existiert wirklich. Und ich, so wie ich bin, ich passe nicht zu Gott, denn er liefert die Begründung gleich für seine Unfreundlichkeit noch mit, wo er sagt: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Da sagen viele: Was meint er mit Sünde? Ich bin doch kein sündiger Mensch, ich bin doch moralisch gut drauf. Liebe Freunde, das Gegenteil von Sünde ist nicht moralisch gut drauf sein. Das Gegenteil von Sünde ist nicht ein guter Mensch. Weil keiner von uns das ist, und zwar so gut, dass er zu Gott passt. Das Gegenteil von Sünde ist ein Leben mit Jesus, der die Sünde vergibt. Das ist das Gegenteil von Sünde. Du kannst moralisch gut drauf sein, bist aber dennoch ein Sünder. Und Sünde ist, wenn Gott dir gleichgültig ist und alles andere, das kommt dann davon. Wenn du ohne Gott lebst, wenn du nicht nach seinem Willen fragst, das ist Sünde. Und das kriegt der Petrus jetzt mit bei der Begegnung mit Jesus. Deshalb sollte ein Mensch sich ganz genau überlegen, ob er Jesus in sein Lebensboot reinlässt. Du wirst entdecken, früher oder später kommt es immer an diesen Punkt, dass du zu dieser Erkenntnis kommst: Ich passe nicht zu Gott. Der Petrus hat es jedenfalls gemerkt: Meine Beziehung zu Gott stimmt nicht, ich laufe nur im Hamsterrad, ich werde nur gelebt, ich lebe gar nicht und ich habe den Erfinder des Lebens niemals um Rat für mein Leben gefragt. Auch nicht für mein Arbeitsleben. Und nun fällt Petrus Jesus zu Füßen. Das nennt man im Orient Proskynese. In diesem Boot: Herr, geh weg von mir, ich passe nicht zu dir. Und er fällt ihm zu Füßen. Und Proskynese heißt, wenn ich vor einem Herrscher im Orient auf den Boden falle, dann muss ich mit dem Mund gar nichts mehr sagen. Das war Körpersprache. Das heißt, ich stehe dir mit meinem Leben zur Verfügung, dir gehört mein Leben. Da musste man nichts mehr sagen, war allen klar. Und was sagt der Petrus? Er sagt: Ich bin ein sündiger Mensch. Und er fällt vor Jesus auf den Boden und sagt damit noch zusätzlich: Dir gehört mein Leben, ich stehe dir mit meinem Leben zur Verfügung. Und das ist der Weg zur Rettung. Das nennen wir Bekehrung. Übrigens haben wir so eine ähnliche Körpersprache in unseren Landeskirchen. Bei der Konfirmation kommen junge Leute nach vorn und knien sich vor dem Altar nieder. Da steht das Kreuz von Jesus. So ist es jedenfalls bei uns in Sachsen. Und diese Körpersprache sagt genau das Gleiche. Dir stehe ich mit meinem Leben zur Verfügung. Unabhängig, wie ernst das der Einzelne meint. Ich habe damals gelogen zur Konfirmation, aber durfte es später nachholen. Und so muss niemand heute die Kirche verlassen, dem es vielleicht ähnlich gegangen ist wie mir. Der gesagt hat: Ich habe das nie so richtig ernst genommen. Aber auf die Herzenshaltung kommt es an. Ich bin ein Sünder und ich muss dich heute früh sagen: Wo gestehst du dir das ein, dass du ein Sünder bist? Ich will dir da gerne zu nahe treten, weil Jesus uns das aufgetragen hat. In seinem Namen will ich dir gern heute Morgen zu nahe treten und muss dir sagen: Du bist ein Sünder. Und vielleicht fragt mancher: Wie komme ich aus dieser Nummer raus? Das denken manche: Ich muss mich noch ein bisschen mehr anstrengen, ich muss moralisch noch besser werden. Andere sagen: Ich muss mehr die Bibel lesen, so wichtig das Bibellesen ist, aber Bibellesen, das rettet uns nicht. Andere sagen: Ich muss mehr in der Kirchengemeinde mitarbeiten. Die sind dann öfters in der Kirche als der Pastor. Aber das hilft auch nicht. Das Leben findest du nur, wenn in deinem Leben keine Sünde mehr ist. Und deshalb musst du dich, um das herzustellen, nicht selber bemühen, sondern ein anderer hat viel Arbeit mit deiner Sünde gehabt. Das ist der, der am Kreuz herausgeschrien hat: Es ist vollbracht. Dort hat Jesus die Arbeit mit deiner Sünde gehabt. Und nur so kann sich das ganze System ändern, indem Jesus es umpolt. Nicht du machst etwas aus dir, sondern Jesus hat alles getan. Er hat die Arbeit mit der Sünde gehabt und er bietet dir an, ich vergebe dir deine Schuld. Und nur er kann nun auch sagen, fürchte dich nicht, hab keine Angst, denn es ist alles geklärt. Das heißt, ich vergebe dir deine Schuld, wenn du zu mir kommst. Ich weiß natürlich, dass das schwer ist, besonders für Männer, zum Kreuz zu kommen, für Männer, die sich gerne über die Arbeit definieren. Und da geht es ja den meisten wohl so, habe ich gehört, über das, was sie tun. Und nun kriegen sie mit an einem Punkt auf diesem Planeten, da kann ich nichts tun, dass mir geholfen wird. Und das ist der Weg zum Kreuz. Da kann ich keinen Beitrag leisten. Das heißt, einen Beitrag müssen wir leisten. Wir müssen unsere Sünde herbeitragen auf dem Weg zum Kreuz. Aber dann vom Weg zum Kreuz in die Welt, wo wir wieder hingeschickt werden, da gibt es einiges zu tun. Da muss man die Ärmel hochkrempeln und da muss den Menschen gesagt werden, dass ihr Leben sich wunderbar verändert, wenn sie unterm Kreuz ihr Leben bei Jesus geparkt haben. Und so passiert es jetzt auch beim Petrus. Er bekommt jetzt einen neuen Arbeitsauftrag. In Zukunft wirst du Menschen fischen. Er wird Fischer bleiben, nur das Fangobjekt ändert sich. Die Fische hat er früher gefangen, um sie zu töten. Und jetzt soll er Menschen fangen, damit sie das Leben finden. Und da fragst du an deinem Platz dich vielleicht, und wie soll es bei mir sein? Auch wenn ich das Hamsterradgefühl habe. Du kannst an dem Platz, wo Gott dich hingestellt hat, genau das tun wie der Petrus. Dass du sagst, jetzt wird mein Beruf, mein Arbeitsleben, seit ich unterm Kreuz zu Hause bin, bei Jesus, wird das Arbeitsleben zum Gottesdienst. Wenn du Schüler bist, dann sagst du dann plötzlich, oder als Student, ich lerne und studiere jetzt nicht mehr nur für meine Karriere und für mich, sondern ich lerne und studiere für Jesus. Und bin jetzt mal gespannt, was er dann später mit dem, was ich gelernt und studiert habe, anfangen kann und wie ich zum Segen werden kann für andere Menschen. Oder die Frau, die ihre Kinder zu Hause erzieht und in der Gesellschaft schief angeguckt wird, die kann dann sagen, da lachst du drüber, weil das, was ich tue, wichtig ist für die nächste Generation. Sie kann Jesus und die Werte, die uns die Bibel mitgibt, in ihren Kindern vervielfältigen. Und sie wird in Zukunft unsere Gesellschaft mehr positiv verändern als jemand, der nur egoistisch auf seine Karriere schaut und deshalb auch auf Kinder verzichtet. Und derjenige, der im Arbeitsleben steht, der kann dort an seinem Arbeitsplatz, wo er hingestellt ist, ein Zeuge für Jesus sein. Und wenn du Abteilungsleiter bist, kannst du das Klima prägen und sagen, das geht in meiner Abteilung, das geht nicht. Und du kannst begründen, warum das bei dir geht und was bei dir nicht geht. Und dann kommen ältere Menschen, die der Meinung sind, ich kann ja nichts mehr tun. Und ich muss dann nur erinnern an die 90-jährige Frau, die ich getroffen habe, die mir davon berichtete, dass sie nachts vor Schmerzen nicht schlafen kann. Aber da hat sie sich gar nicht lange aufgehalten. Sondern sie hat dann davon auch mich gefragt, was denken Sie, was ich dann nachts mache? Und ich sage, weiß ich nicht, müssen Sie mir sagen. Sagt sie, ich bete. Und Bürgermeister, für den Pfarrer, für die Jugendlichen, dass sie Jesus finden, für die Missionare. Und wenn die Gebetsliste zu Ende ist, da fange ich wieder von vorne an. Also sag bitte nicht, ich kann nichts tun, sondern das gilt für alle. Ich bekomme einen Platz und ich habe an diesem Platz eine Aufgabe. Und wenn jemand heute Morgen hier ist, der diesen Platz noch nicht hat, der immer noch im Hamsterrad unterwegs ist, der das Thema von Gott für sein Leben noch nicht übernommen hat, der sein Leben noch nicht unterm Kreuz in der Vergebung von Jesus geparkt hat, dann kann ich dir nur dringend ans Herz legen, dass du ganz persönlich Jesus heute Morgen sagst, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Nimm mein Leben, vergib mir meine Sünde und übernimm jetzt die Führungsposition. Und ich möchte gern heute Morgen eine Hilfestellung dir geben mit einem Gebet. Ich werde dieses Gebet jetzt laut sprechen Und du hast die Möglichkeit, dieses Gebet dort, wo du die Entscheidungen triffst, in deinem Herzen, zu deinem eigenen Gebet zu machen. Und nach dem Gottesdienst kannst du hier vorkommen zum Kreuz. Herr Pastor und ich, wir werden hier sein, wir haben ein Heft dabei, das wollen wir dir gern schenken, da steht das Gebet nochmal drin. Als Erinnerung. Wir sind auch bereit, gerne ins Gespräch zu kommen. Aber es ist wichtig, jetzt für dich zu klären, ist das jetzt für mich dran? Und wenn du merkst, es ist dran, kann ich dir nur raten, es tu's. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen.